vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Herzlich willkommen. Gebt ihm mal einen Applaus. Alright, ihr Lieben. Jedes Mal gefühlt, wenn ich predige, habe ich nur ein paar Minuten. Aber ich liebe unseren Worship. Weil Worship tatsächlich unseren Fokus schärft oder wieder zurückkalibriert, uns neu ausrichtet. Und wir wissen in unserer westlichen Welt so viel und trotzdem sind wir von so vielen Dingen ganz oft abgelenkt. Und deswegen liebe ich Zeiten in Gottes Gegenwart, die mich neu ausrichten, die mir neu den Fokus schärfen. Weil am Ende des Tages ist alles eine Frage von, wem vertraue ich, wem glaube ich, wer herrscht über meinem Leben, über meinen Gedanken, wen lasse ich mich beeinflussen. Und in so Worship-Zeiten, die so voll sind mit prophetischen Worten und ja, ist immer die Frage, lasse ich mich trotzdem beherrschen von den Dingen, die um mich rum sind, die gerade so wichtig erscheinen, oder gebe ich Gott Raum, in es reinzukommen? Und ich versuche das kurz zu machen, was ich hier eigentlich sagen wollte, in ein paar Minuten länger. Bevor ich loslege, ich habe heute Morgen Geld in meiner Hose gefunden. Wer will das gern? Also nicht das Geld, das ist jetzt nicht so viel, aber Geld in der Hose finden. Ich glaube, dass heute Morgen Leute hier sind und du sehnst dich, oder da ist die Frage ist nach Versorgung. Es kann ein Job sein, es kann irgendwas sein. Und ich will ganz kurz für dich beten, weil ich glaube tatsächlich, dass Gott unser Versorger ist und dass so wie Gott in meiner Hose Geld auftauchen lassen kann, so kann er dir einen Job geben, dich versorgen, in deine Situation hineinkommen. Wenn du das bist, halt mal ganz kurz deine Hand hoch. Bevor ich predige, will ich einfach ganz kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Versorger bist. Ich danke dir, Jesus, dass du derjenige bist, der jedes Haar auf unserem Kopf kennt, Jesus, der genau weiß, wo wir stehen, was wir brauchen. Ich danke dir, Herr, dass du nie zu spät kommst. Und ich danke dir, Jesus, dass du mehr als genug hast. Und Jesus, ich danke dir, dass unser Erbe eigentlich ist, im Überfluss zu leben. Und so bete ich, Jesus, dass wir diese Dinge schmecken und sehen und dass du Türen öffnest, wo gerade Türen geschlossen sind, dass du einfach hineinbrichst in finanzielle Situationen, in Jobsituationen, in Dinge, die wir schwer beeinflussen können, aber du einfach siegreich bist. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Alright. Oh, vielen Dank. Cheers. Ist auch schon warm geworden. Oh, wow. Wie hier drin. Alright. Ihr Lieben, ich bin mitten in der Serie. Heute ist theoretisch das letzte Mal, wo ich drüber reden möchte. Es wird mir wahrscheinlich auch nicht gelingen. Aber wir haben dieses Jahr gesagt, wir wollen reifer werden. Und wenn wir reifer werden wollen, dann wird es immer getestet. Es wird geprüft, wie reif du tatsächlich bist. Und ganz oft ist der Umstand, der uns prüft, beziehungsweise der was aus uns herausfordert, deswegen heißt es auch Herausforderung, etwas wird aus uns herausgefordert. Und die Frage ist, was es ist, das herausgefordert wird. Wir sind gerade an unserer Terrasse zu machen und man leert da viel Split rein, um den Boden zu festigen, und dann nimmt man quasi so ein Pressluftteil und man verdichtet den Boden. Und ich weiß nicht, ob du dich mit so Sachen auskennst, aber ich glaube tatsächlich, das ist mega wichtig, dass der Boden verdichtet wird, damit er tragfähig ist. So, die Bibel sagt, dass wir unser Haus auf Stein bauen sollen, nicht auf Sand. Du kannst ganz viele kleine Schotterteile, ganz viele kleine Sandteile, ganz viel Wahrheit in deinem Leben haben, aber wenn es nicht verdichtet ist, dann trägt es auch nicht. Ich glaube, Gott will uns einladen in so eine Beziehung, dass wir wirklich Herrlichkeitsträger sind. Die Frage ist aber, wenn unser Fundament Cracks, also wenn die Risse hat, dann ist es Gottes Gnade, diese Risse aufzuzeigen, nicht seine Strafe, damit wir daran arbeiten, Buße tun oder andere Dinge, damit eben dieses Fundament tragfähiger wird, damit du das tun kannst, was er eigentlich über deinem Leben verheißen hat. So, Gott ist ein liebender Vater und von der Perspektive will ich auch einfach reden heute Morgen. Ich war vor kurzem mit jemandem zusammen, der hat über den nächsten 4 Jahren über seinem Leben gehört, dass er finanziell frei ist. Also nicht mehr Sklave vom System, sage ich einfach mal so. Und ich habe dann nochmal ein bisschen nachgebohrt und sowas und er sagt, er glaubt, dass Gott ihm einen Schlüssel oder was gegeben hat, dass er in dem nächsten Jahr Millionär ist. Ich sage es einfach mal so. Wenn du mit solchen Leuten zusammen bist, dann kannst du auf 2 Arten reagieren, wenn so jemand dir sowas erzählt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin da gesessen, habe mir das angehört und innerlich, wow, krass. Und auf der anderen Seite habe ich gesagt, boah, ich wünschte, das würde wahr werden. Oder ich hoffe es für dich. Und ich habe gemerkt, wie in mir sowas aufsteht von, hey Steve, warum zweifelst du an dem Wort, das ich dem gegeben habe? Und in dem Moment habe ich Buße getan und ich habe nachher, so zumindest tick ich so, ich habe nachher angefangen, ihn so zu sehen, wie wenn er das schon hätte. Also wie wenn er schon Millionär wäre. Weil das hilft mir, in meiner Sprache Dinge auszusprechen. Könnt ihr mir folgen?
Ja.
Gut. Andersrum. Wenn heute hier jemand kommen würde, sehr vertrauensvolle Person, richtig loyal zu seinem Wort, dem du vertrauen kannst, und er würde dir heute sagen, hey, nächsten Sonntag gebe ich dir 30.000 Euro. Wie würdest du reagieren?
Super,
danke. Hammer, du würdest dich jetzt schon freuen oder würdest dich erst am Sonntag freuen?
Jetzt schon,
oder? Jetzt schon ein bisschen, das ist der Schwabe. Ja. Also theoretisch, du würdest dich jetzt schon darauf einstellen, dass du nächsten Sonntag hier bist, um das zu empfangen, was die Person dir versprochen hat, oder? Und deine ganze Woche würdest du theoretisch immer wieder drüber nachsinnen, vielleicht auch, was du machen würdest mit dem Geld, das du kriegen würdest, oder? Also zumindest denke ich so. Ich frage mich manchmal, warum wir Gott nicht so bei seinem Wort nehmen. Wenn Gott uns eine Verheißung gibt, und vielleicht nimm dir doch mal ganz kurz 1 Minute Zeit und denk mal drüber nach, was die letzte Verheißung Gottes über deinem Leben ist. Vielleicht ist von heute Morgen, vielleicht ist es ein Bibelwort. Kann es nicht sagen, was es ist, aber mit Sicherheit hast du eins. Sonst beten wir am Ende des Gottesdienstes für dich, dann hast du eins. Egal was es ist, jetzt ist die Frage, wie positionieren wir uns mit diesem Wort? In 1. Timotheus heißt es, dass Paulus zu Timotheus sagt, hey, denk an diese Verheißungen, die Gott dir gegeben hat oder die über deinem Leben sind und fang mit ihnen an zu kämpfen. Lass uns mal ganz kurz überlegen, wie das ganze Ding funktioniert. Gott ist übernatürlich, oder? Und Gott war schon in unserer Zukunft. Ja? Einer glaubt, okay. Also Gott war schon in unserer Zukunft. Und wenn er uns eine Verheißung gibt, wenn die Zukunft da drüben ist, dann ist er in der Zukunft und nimmt was und bringt es uns hierher. Und sagt, hey, guck mal. Selbst im Umstand, selbst wo du gerade lebst, in dieser Welt, habe ich was, das dir einen Vorgeschmack gibt für das, wo ich dich sehe, wo dein Erbe ist, wo du eigentlich drin leben kannst, damit du jetzt dich schon freuen kannst in dem Umstand, weil das deine Zukunft ist. Könnt ihr mir folgen? Deswegen sagt die Bibel auch, Jakobus 1, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ich meine, es will niemand, aber es ist wichtig, dass unser Glaube, beziehungsweise in das, in was unser Glaube ist, herausgefordert wird, auf die Probe gestellt wird, weil nur dann und nur so kann ich herausfinden, wie kraftvoll das Wort ist, das Gott mir gegeben hat. Okay. Wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird, ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Der Boden wird zementiert, okay, damit du stehen und eben fest bist. Diese Standfestigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mangelt. Wer will, dass es ihm an nichts mangelt? Praise God, okay. Also das bedeutet, wenn mir es an nichts mangelt, dann ist meine glaubensvolle Reaktion im Umstand Freude und das ist ein Beweis darauf, dass ich selbst im Umstand Nahrung rausziehen kann. Oh my goodness. So, das ist die Hauptfrage. Gott ist ein guter Papa. Aber wir sind alle, inklusive ich, ne, das wieder heißt, Steve Junkin hat, wir sind alle in Situationen, wo wir uns so fühlen, wie es einfach nicht so toll ist. Sag ich einfach mal ganz so. Und wie wir Sachen in Frage stellen, wie wir Sachen nicht verstehen. Und die Frage ist, und ich will das einfach nochmal gleichzeitig machen, beziehungsweise einfach nochmal aufzeigen, weil das ist ein neutestamentlicher Vers. Der alttestamentliche Vers, ich habe da letztes Mal drüber gesprochen oder vorletztes Mal, die Kinder Israels werden aus Ägypten ins verheißene Land geführt. Ja, Josua sendet oder Moses sendet 12 Spione aus und 2 davon sind Josua und Kaleb. Die werden mit einem anderen Geist betitelt, weil sie eben auf die Verheißung Gottes gestanden sind und mit dieser Verheißung des Kanaan gesehen haben, anstelle von den 10 anderen, die Angst kreiert haben, sodass eine ganze Generation gestorben ist. Und das Interessante, in 4. Mose heißt es da nämlich, dass das sagt quasi Josua und Kaleb oder einer von denen, wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig überfließt. Fallt nur nicht dem Herrn ab und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie wie Brot fressen. Come on. In anderen Worten, der Umstand, die Riesen dort, die Probleme, die Mauern, die Festungen, die Städte, die Gott dort noch gelassen hat, die werden wir wie Frühstück essen. Das ist unser Frühstück. Was für eine Perspektive ist es? Oh. Selbst im Umstand kannst du sagen, okay, Herr, was hier drin ist Frühstück für mich? Was ist hier drin Nahrung? Wo redest du? Was hast du gesagt? Weil ich will mich da drauf gründen und dann kann ich daraus die Nahrung ziehen. Ich will nicht in Murren. Ja, wir sollen uns ja nicht murren. Was ist das? Philipper 2. Tut nichts im Murren oder tut alles ohne Murren, so rum. Die Bibel sagt, 2. Mose, und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte in der Wüste gegen Mose und Aaron. Und jetzt schaut mal, was Murren tut. Und die Kinder Israels sagten zu ihnen, wären wir doch in Ägypten gestorben durch die Hand des Herrn, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in dieser Wüste herausgeführt, damit ihr die ganze Gemeinde an Hungersterben lasst. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber Israel war Sklave und die hatten keine viele Fleischtöpfe und so weiter und so fort. Die haben sich beklagt, die haben gemurrt. Und das hat ihre Perspektive so eingenommen, dass sie in der Vergangenheit Dinge erfunden haben, wie toll es da gewesen ist. Du du sprachst, Herr, zu Mose, sieh, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Und das Volk soll täglich hinausgehen und sammeln, was es für den Tag braucht, damit ich es prüfe, sagt Gott, ob es auch an meinem Gesetz lebt oder nicht. In anderen Worten, wenn wir anfangen zu murren, dann kreieren wir eine unreale Vergangenheit, aus der wir schöpfen, wo wir zurück wollen, die eigentlich nicht stimmt, aus der Gott uns eigentlich befreien will. Deswegen, okay, ich sage jetzt hier mal was ganz Spitzes, aber, okay, ich sage nicht, Selbstkritik ist alles schlecht, aber Selbstkritik, die nur selbst, oder aus einem selbstkritischen Geist kommt, das ist gefährlich. Ich will es erklären. Ich sage nicht, dass man sich nicht kritisch hinterfragen sollte oder dass man nicht sich Feedback geben sollte oder sonst irgendwas. Aber die Bibel erklärt uns eigentlich, wie das funktioniert. Indem ich in sein Angesicht schaue, werde ich verwandelt. Ein selbstkritischer Geist guckt immer nur auf sich selber. Und das Problem ist, du wirst immer den Nächsten lieben, wie du dich selber liebst. Lass mal einfach mal so stand ein paar Sachen, okay. So, die Frage ist, wie kann ich den Umstand pressen, damit er mir Nahrung gibt? In meiner Perspektive. Indem ich eine dankbare Haltung habe. Indem ich weiß, wie gut mein Vater ist. Dass er immer bei mir ist. Dass er versprochen hat, da zu sein. Er gibt sogar sein Wort. Und vielleicht nehmen wir einfach mal heute an, dass es wahr ist. Er geht in unsere Zukunft, hält uns unsere Zukunft vor und sagt, guck mal, das bist du in meinen Augen. Jetzt wird es Zeit, dass du mit meinen Augen dich selber siehst. Und anfängst, das zu reden, wie ich dich sehe. Weil dann wird dein Denken verändert. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, oder? Wir wissen, dass der Kampf hier oben ist. Er ist nicht in Syrien oder sonst irgendwas, er ist hier oben. Ich wünschte, dass immer alles für uns getan werden würde. Dass Gott seine Engel aussendet, und wir lesen das in der Bibel, dass es das gibt. Da kommt ein Engel, der tut mal kurz 130.000 Leute ausradieren. Also nicht, dass ich jetzt für Krieg wäre, aber theoretisch, also, wie soll ich sagen, wie komme ich da wieder raus? Aber, dass der Engel deine Schwierigkeiten ausräumt. Okay? Ich wünschte mir, das würde so passieren. Aber im Psalm 103, da heißt es, dass die Engel ausführen, was er redet und auf sein Wort hören. Wer das Wort redet, heißt es ja nicht. Und ich glaube, dass Gott wieder nach Menschen sucht, die aus Partnerschaft mit Gott reden, damit die Engel das ausführen, was im Himmel schon längst beschlossen ist. So, mein Level, oder wie leicht ich am Beklagen, am Murren, am Zweifeln bin, das offenbart meine unter der Herrschaft, der ich bin. Israel hat ganz oft gemurrt und Gott sagt eigentlich, hey, murrt nicht, weil ihr dann ihr fangt dann an, andere Götter zu fürchten und die anzubeten. Warum? Weil Murren unsere Perspektive beeinträchtigt und wir dann nicht mehr klar sehen und dann Dinge anbeten, die einen Schein haben, aber nicht real sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ein dankbares Herz selbst im Umstand haben. Dass theoretisch, wenn Gott sagt, freut euch, das theoretisch auch möglich ist. Freut euch in dem Ganzen. Freut euch im Test. Freut euch in diesem Klassenzimmer, weil du weißt, was das Outcome ist. Ich weiß, es ist schwierig. Aber das sollst du ja auch nicht aus eigener Kraft tun. Das sollst du mit Gott tun, mit dem Heiligen Geist. In der Bergpredigt heißt glückselig die trauern, weil sie werden getröstet werden. Es geht nicht darum, nicht trauern zu dürfen. Die Frage ist, wie trauerst du? Hier, Bergpredigt, trauern führt zu einer Begegnung. Trost. In einer anderen Stelle, ich weiß nicht, habe ich die offen? Habe ich die irgendwo? Erster Tim, oder habe ich sie vielleicht hier? 1. Thessalonicher 4,13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. So, hier ist der Punkt. Du kannst trauern, aber nicht wie die Welt trauert, sondern du trauerst mit Hoffnung. David sagt im Psalm 27, dass er in diesen Schwierigkeiten ist, aber, ich lese es vor, ich kann es nicht auswendig, sorry. Soll es eigentlich auswendig vielleicht können, vielleicht. Psalm 27, ganz bekannter Psalm. Ich glaube aber doch, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Das heißt, er geht durch all das Ding und dann sagt er aber zu sich, aber ich glaube, ich werde die Güte des Herrn sehen. Und das gibt ihm Hoffnung, das durchzustehen. Er hat was vor sich gesehen. Jesus hat Freude vor sich gesehen. Er hat dich vor sich gesehen. Und deswegen konnte er mit Freude, in Anführungszeichen, das Kreuz erdulden. Durch was wir gehen, ist manchmal, also im Vergleich zum Kreuz, so ein Klacks. Und doch verlieren wir ganz oft die Perspektive. Wenn die Bibel sagt, ich höre manchmal sagen Leute, ja, das kann man ja nicht so sagen, der Schwache sage, er ist stark, weil das tut ja die Realität verleugnen. Der ist ja schwach. Ja, aber hier ist er stark. Und deswegen kannst du dich so nennen. Das heißt nicht, dass der Umstand oder deine Situation oder du selber gerade stark bist. Es heißt aber, okay, hey, da ist was, in dem ich leben darf. Und das ist Stärke. Und ich nehme die mir zu eigen. Dafür wurde schon bezahlt. Und ich rufe mich, wie Gott mich sieht. Okay, Matthäus 13 und dann, oh Junge, 2 Minuten. Matthäus 13 geht es um den Sämann. Mensch. Ich lese es vor. Wenn jemand das Wort vom Reich Gottes hört und nicht versteht, sag mal nicht versteht, dann kommt der Böse und nimmt weg, was in sein Herz gesät wurde. Das ist der, bei dem an den Weg gesät ist. Okay, der Böse ist der Teufel. Gott sät seinen Samen, okay? Zuallererst mal müssen wir verstehen, Gott sät seinen eigenen Sohn, weil der Same ist. Er sät Gottes DNA, diesen Same Christus in uns, damit wir Christus ähnlich werden, oder? Um das geht's hier. Gott, also, wenn jemand das Wort vom Reich Gottes nicht versteht, hier geht es um Erkenntnis und Intimität und ein Erkennen und Verstehen, das aus Intimität kommt, das mein Sein verändert. Ich kann nicht nur sagen, das und das steht da, das und das, der Bibelvers steht da, das und jenes. Es gibt so viele Leute, die können die Bibel zitieren, die verbringen 8 Stunden lang mit Bibelstudium und so weiter und so fort und sind trotzdem nicht frei. Die können den Vers zitieren, ja, die Wahrheit macht frei, aber nur weil du die Wahrheit gelesen hast, macht es dich nicht frei, sondern du musst die Wahrheit verstehen. Du musst sie dir zum Eigen machen. Du musst anfangen, dass eine Offenbarung nicht bei einer Offenbarung bleibt, sondern dass eine Offenbarung anfängt, dein Sein zu verändern. Können wir folgen? Gut. Also, dann kommt der Böse und nimmt weg, was in sein Herz gesät wurde. Das ist der, bei dem an den Weg gesät ist. Das heißt, der Teufel kann Samen rauben, wenn es eben nur Oberflächliches und nicht in unser Sein kommt. Lass mich mal ein Beispiel machen. Wenn der Teufel zu mir kommen würde und mir heute sagen würde, hey Steve, Zeichen und Wunder, die gibt's nicht mehr. Dann muss ich lachen, weil ich schon so viele gesehen habe, das geht gar nicht mehr. Ich habe schon so viele gesehen, ich habe schon für so viele Leute gebetet, die geheilt wurden und so weiter. Sorry, das kann ich mir nicht mehr nehmen. Das ist in mir so reingepflanzt worden, das kann mir niemand mehr nehmen. Das ist mein Ding. Versteht ihr, was ich meine? Was aber nur oberflächlich ist, die kleinen Steine, die eben nicht zementiert sind, das sind Wahrheiten. Das ist genauso gut, das ist genauso richtig, aber das kann geklaut werden. Weil der Teufel, und wenn er nicht schafft, es einfach zu rauben mit einer Lüge, dann bei dem aber auf das Steinige gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und es sofort mit Freuden aufnimmt. Sag mal Freude.
Freude.
Gut, hört sich jetzt über Freude. Ja, okay. Aber er hat keine Wurzel in sich. Also es ist nicht tief in sich. Er hat es mit Freude aufgenommen. Coole Verheißung. Hammer. Aber es ist nicht tief in ihm rein und es hat keine Wurzel gefasst. Und jetzt passt auf. Sondern er ist wetterwendisch, wenn sich Trübsal oder Verfolgung, also wenn gepresst wird, wenn Umstände kommen, um des Wortes willen, um des Wortes, das dir gegeben wurde, zu prüfen. Ärgert er sich sofort. Was mir aufgefallen ist, Freude wird ganz schnell ausgetauscht bei solchen Menschen mit Ärger. Was haben wir vorher gehört? Mord nicht, ärgert euch nicht. Weil ein Herrschaftswechsel passiert. Ich vertraue dann irgendwelchen anderen Dingen. Ich bin nicht ihm untergeordnet und kann ihm vertrauen. Könnt ihr mir folgen?
Ja.
Gut. Bei dem aber, der unter die Dornen gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das nächste ist, der Teufel, wenn er das Wort nicht in Frage stellen kann, wenn er es nicht rauben kann, weil es nicht eine tiefe Offenbarung, wir zu dem Wort wurden, ja, dann seht er einfach Unkraut daneben. Und was tut Unkraut? Ich meine, ich habe nicht der grünste Daumen und so weiter und so fort. Aber eins ist sicher, Unkraut wächst schneller als das andere. Warum auch immer. Ja, gruscht. Aber das Unkraut raubt der guten Pflanze die Nahrung. Und das ist echt ärgerlich. Man könnte auch sagen, das Unkraut, das wirkt die gute Pflanze. Bei dem aber, der auf das gute Land gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und versteht. Der das Wort gehört hat und es sich zu eigen gemacht hat. Also es geht darum, dass eine Offenbarung erkannt wird mit meinen fünf Sinnen. Darum geht's. Und dann auch Frucht bringt und er trägt 100-fach, der andere 60, der andere 30-fach. Wieder geht es darum, 100-fach und so weiter. Das ist eine Sprache dafür, dass es dir eigentlich an nichts mangelt. Man, Leute, über Israel wurde schon ausgesprochen, dass es ein Land sein wird, das voller Segen ist, damit andere Völker zum Segen durch das Land werden. Du bist damit eingesprost. Ich will hier kein Wohlstandsevangelium, aber du solltest eigentlich ein Segen sein. Du solltest eigentlich ein Land sein, das voll Milch und Honig übersprudelt. Du solltest eigentlich ein Land sein, das so voller Verheißung ist, dass wenn irgendjemand die Welt, die eben nicht Licht ist, die eben nicht Zugang hat zu diesen Verheißungen, zu diesem tollen Papa, dass sie sagt, du liebe Zeit, ich brauche das auch. Da ist so viel Freude, da ist so viel Hoffnung in dir, da ist so viel Kraft in dir. Mann, wo kommt das her? Das ist nicht diese Quelle. Das ist nicht meine Quelle. Ich bin an der richtigen Quelle angeschlossen. Und diese Quelle, die versiegt nie. Die Leute, die an dieser Quelle angeschlossen sind, die werden jubeln. Die werden jauchzen. Die können anbeten, selbst im Umstand, weil sie eine höhere Perspektive haben, weil sie nicht mal mehr in diesem Umstand leben. Meine Güte, wow. Okay, ich sagte, ich will aufhören. Oh Mann. Wie kriegen wir das Ende hin? So viele gute Sachen drin. Ich end mit dem. Ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, dass wir Verheißungen über unserem Leben haben. Manchmal sind es Verheißungen, die könntest du selber aus eigener Kraft erlangen. Ich mache ein Beispiel. Wir haben angebaut und wir haben jetzt etliche Zeit eine Bautreppe in unserem Haus gehabt. Eine Bautreppe ist auch eine Treppe, aber ist halt nicht so schön. Und ist auch gefährlich und so weiter und so fort, aber ja, die Details erspare ich euch. Aber auf jeden Fall, eine Treppe kaufen ist schon teuer und so weiter und so fort. Aber theoretisch, wenn man spart und so weiter, kann man das selber erreichen. Jetzt hat Gott aber zu uns gesagt, ich drücke es einfach mal plastisch, da gibt es noch ganz viel drumherum, aber ihr braucht eine Treppe, ich gucke, dass ihr eine Treppe kriegt. Das ist die Verheißung. Okay, Gott kümmert sich um meine Treppe. Jetzt könnte ich theoretisch Geld sparen, damit ich mir die Treppe leisten kann, oder? Hat er aber nicht gesagt. Er hat gesagt, er kümmert sich drum. Nicht, hey Steve, spar ein bisschen was weg, damit du die Treppe haben kannst. Ich gebe euch jetzt mal noch einen Vers aus 1. Samuel 24, Vers 5, nur damit ihr mir folgen könnt, weil ich glaube, das ist mega wichtig. 1. Samuel 24, 5, da heißt es, da sprachen die Männer Davids zu ihm. Also im Kontext geht es darum, dass David in der Höhle ist. David hat ganz viel Verheißung, dass er der nächste König wird. Er wurde sogar zum König gesalbt. Aber da gibt es nur ein Problem. Saul. Wie bei den Israeliten, die ins verheißene Land kommen. Auf einmal gibt es nur Riesen, es gibt nur Feinde und so weiter und so fort. Herr, was soll das? Hey, ich habe die dort gelassen, damit ihr lernt, Segen richtig zu verwalten. Ansonsten würden die... Im Englischen sagt man Bees und so. Ansonsten würden die Sachen überhand nehmen. Gibt es auch einen Bibelvers, der das bezeugt. Auf jeden Fall, Kontext ist, David sitzt in dieser Höhle und auf einmal kommt der Saul. Saul kommt und muss aufs Klo. Genau in der Höhle. Und David sitzt hinten drin und seine Jungs dabei. Und die Jungs, hey David, kannst du dich noch daran erinnern an das Wort, das Gott dir gegeben hat? Heute ist der Zeitpunkt. Gott gibt dir Saul in seine Hand. Komm, erledige ihn. Ich lese. Da sprachen die Männer Davids zu ihm. Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat. Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz. Es ist nicht so, dass es davor nicht geschlagen hat, aber es hat auf einmal anders geschlagen, weil er von was überführt wurde. Weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. So, David schneidet den kleinen Zipfel, keine Ahnung wie groß der Zipfel, aber einen Zipfel vom Saul sein Gewand ab, als der auf dem Klo ist. Und auf einmal wird er bewegt innerlich und merkt, Schrott, ich habe hier was angetastet. Ich habe ja einen Fehler gemacht. Ich könnte die Treppe aus meiner eigenen Tasche kaufen. Dann ist es eine schöne Treppe. Jeden Tag laufe ich hoch und runter. Hey, cool, Hammer. Schön. Oder ich lege keine Hand daran an, in Anführungszeichen. Ich beruhe mich darauf, was Gott gesagt hat, dass er das bringt. Und wisst ihr, was passiert ist? Es kam jemand, der gesagt hat, hey, ich schenke euch die Treppe. Jetzt hat die Treppe einen ganz anderen Wert. Weil jetzt ist sie eine Verheißung, die wahr geworden ist. Und jeden Tag laufe ich die Treppe hoch und sage, oh my goodness, du bist der Versorger. Oh my goodness, wie könnte ich jemals wieder dran zweifeln, dass du nicht durchkommst? Danke, Jesus, dass du den Wunsch auf unserem Herzen kennst. Ich hätte es auch alleine hoffentlich oder vielleicht hingekriegt. Dann wäre es auch ein tolles Stück gewesen, auch eine tolle Treppe. Für die, die bei uns schon waren, die haben sie schon gesehen, sieht gut aus. Auch schön, aber es hat einen ganz anderen Wert, weil ich ausgehalten habe. Weil ich meine Hand nicht selber angelegt habe, weil ich Gott vertraut habe. Und ich will ganz kurz für uns alle beten zum Abschluss jetzt. Weil ich glaube, wir alle sind in Umständen und wir alle haben Verheißungen. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist, was hast du über deinem Umstand oder was ist das Wort, das du jetzt gerade gehört hast? Was sollst du tun? Vielleicht musst du auch in meinem Beispiel Geld anlegen, damit du die Treppe kaufen kannst. Da ist nichts falsch dran. Auch Gott kann so zum Ziel kommen. Aber wenn er es dir nicht so gesagt hat, dann mach es auch nicht so. Weil du, das Outcome ist das gleiche, in Anführungszeichen. Aber es raubt dem Ganzen dann die Kraft. Und Jesus, ich bete es heute Morgen. Ich bete heute Morgen, dass wir Menschen werden, die so in einer Beziehung mit dir stehen, dass wir deine Worte hören. Dass wir dich hören, selbst im Umstand. Dass wir aufhören zu murren und zu klagen, hin zu uns zu schauen, zu kritisieren oder dass die Vergangenheit besser war oder sonst irgendwas. Hin zu mit Hoffnung trauern. Was ist die Hoffnung? Wir wollen Gefangene der Hoffnung sein. Wir wollen Menschen sein, die gefangen von der Verheißung sind, was du uns sagst. Jesus, ich bete, dass da, wo Same geraubt wurde, du wiederherstellen kannst. Und auch heute Morgen, dass Dinge offenbar werden, wo der Feind geraubt hat, dass da wieder neu Same und Offenbarung kommt. Damit wir Menschen werden, die Offenbarung nicht einfach so stehen lassen, sondern dass sie zu unserer eigen werden, dass wir anfangen, so zu leben, dass wir anfangen, Christus ähnlich zu sein. Dass der Same uns auch verändert und wir nicht nur beim Hören bleiben. Jesus, ich bete, dass du in uns, wie Josua und Kalebs, Gesinnung hervorbringst. Dass wir zu unseren Riesen, die in unserem Land, in unserem verheißenen Land stehen, sagen können, euch frühstücke ich. Du bist mein Brot. Und ich danke dir, dass du in meiner Quere bist, weil es mich ernähren wird. Es wird mich stärken. Und ich wird aus der Situation stärker rauskommen, als ich rein bin. Merkt ihr was? Das hat Jesus in der Wüste. Der ging mit dem Heiligen Geist rein, aber er kam voll des Geistes raus. Jesus, das ist die Gesinnung, die wir wollen. Das ist die Herzenshaltung, die wir wollen. Und ich bete, dass wir im Laufen mit dir, in dieser Partnerschaft, in dieser Beziehung mit dir reifen, stark werden, voll Geistes werden. Und ich danke dir, Jesus, dass du in uns Menschen findest, die dich wieder beim Wort nehmen, die dir glauben. Die diesem Wort glauben, Jesus. Danke dir, Jesus. Danke dir von ganzem Herzen. danke dir einfach, dass du der Versorger bist. Amen.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.